Schönen guten Abend zusammen und vielen Dank für die Einladung. Ich will gleich zur Sache kommen. Das Klima erwärmt sich immer schneller und dynamischer. Und mit einem Grad Erwärmung nimmt die Luft ungefähr 7% mehr Feuchtigkeit auf. Die kommt wieder runter. Es gibt immer mehr Starkregenereignisse, Überschwemmungskatastrophen, Hurricanes. Das alles nimmt zu. Schon bei einem Grad Erwärmung, die wir jetzt haben, und um die globale Erwärmung bei 2 Grad zu begrenzen, sagen die Klimaexperten, müssen wir unseren CO2-Ausstoß auf maximal 1,5 Tonnen pro Kopf reduzieren. Im Moment emittieren Sie wahrscheinlich vielleicht so 10 Tonnen, jedenfalls der Bundesbürger im Durchschnitt. Und wenn man alles durchoptimiert hat, regionale Produkte kauft, effizientes Haus bewohnt, nicht fliegt, kein eigenes Auto hat, dann kommt man ungefähr 5 Tonnen. Also bis zu diesem 1,5 Tonnen Ziel. Es ist wirklich noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und die Ökoroutine hat 2 Kernbotschaften. Die erste ist, wir werden dieses Ziel, -90% CO2, werden wir nicht erreichen, allein durch technische Innovationen, also noch mehr Effizienz und noch mehr Erneuerbare. Wir brauchen dafür eine Veränderung der Lebensstile, eine sozial-kulturelle Veränderung und auch Stellen, wo wir sagen, bis hierhin ist es genug. Absolute Grenzen, das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft lautet, diese Veränderung der Lebensstile wird sich nicht ins Werk setzen dadurch, dass wir noch ein paar Veranstaltungen wie diese hier machen und noch ein paar Broschüren und Flyer drucken und noch ein bisschen Bildungsarbeit und einige Kampagnen und mehr. Wir brauchen dafür Veränderungen in den Strukturen. Wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, die Strukturen, dann verändert sich auch Verhalten. Klimaschutz in Deutschland, bisher waren wir da Spitzenreiter. CO2 wurde Jahr für Jahr weniger und man sieht, seit 2008 wird CO2 nicht weniger. Deswegen sage ich mal, beim Klimaschutz ist es wie bei einer Diät. Die ersten Kilos gehen relativ schnell und dann wird es immer schwerer. Kaum gibt es noch Häuser mit Einfachverglasung, haben alle Doppelverglasung. Also wir haben ganz viele Effizienzpotenziale schon gehoben und die Industrie hat auch ganz viel schon gemacht. Und es wird nicht gerade leichter mit dem Klimaschutz. Es wird also tendenziell, je weiter wir kommen, umso schwerer diese -90%, diese 1,5 Tonnen pro Bundesbürger zu erreichen. Deswegen muss man sich damit befassen, warum fällt es denn so schwer, das zu tun, was wir für richtig halten. Da gibt es systemische Faktoren und individuelle. Systemisch, da werden über die ersten 30, 40 Seiten, stelle ich das dar. Hier nenne ich jetzt exemplarisch bloß 2, 3. Einer ist der Wettbewerbsdruck zwischen Unternehmen. Stellen wir uns mal vor, Mercedes würde verkünden, ab dem Jahr 2021 verkaufen wir nur noch emissionsfreie Fahrzeuge, weil wir wollen das Richtige tun für den Klimaschutz. Wahrscheinlich würde die Aktie schon am nächsten Tag an der Börse in den Keller rauschen, weil die Aktionäre sagen, naja, da werden die Leute halt bei VW ihren SUV kaufen. Das heißt, für Mercedes wäre das ein Wettbewerbsnachteil, wenn sie das alleine machen würden. Und das ist genau die einfache Logik. Ein Unternehmer kann nicht beliebig das tun, was er für das Richtige hält. Es muss sich am Markt irgendwie behaupten, das neue Produkt. Und bei der Frage der CEOs weltweit, was muss, also die Vorstandsmanager von den Konzernen, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen? Da sagen 8 von 10 Managern, dafür brauchen wir radikalere Vorgaben der Politik. Ich finde das geradezu faszinierend, dass hier die Top-Manager im Grunde nach der Politik, anonym versteht sich, rufen, und sagen, ja, wir wollen gerne das Richtige tun, aber im Wettbewerb geht es nicht einfach so. Wenn aber die Politik Vorgaben macht und der Wettbewerber die gleichen Rahmenbedingungen einhalten muss, dann ist das für uns eigentlich gar kein Problem. Und genau das ist die Logik, bei der die Ökoroutine ansetzt. Ich beschreibe das gleich später. Ein anderes Problem ist, dass die Wirtschaft auf Wachstum ausgerichtet ist. Ein Unternehmer investiert nur mit Aussicht auf Gewinn. Und genau dieser Gewinn ist realisiertes Wachstum. Wie sich dieses Problem lösen lässt, auch die Zinswirtschaft gibt andere Wachstumszwänge. Über diese Problematik machen sich die Spitzenökonomen unseres Landes überhaupt gar keine Gedanken. Das Problem ist quasi gar nicht existent. Wir müssen also erstmal dahin kommen, dass das Szenario, Modelle und so weiter dazu entwickelt werden, um überhaupt mal Wege aufzuzeigen, wie es ohne Wachstum gehen kann. Weil immer mehr Wachstum bedeutet auch tendenziell immer mehr Umweltzerstörung. Ein anderer Grund dafür, dass wir nicht tun, was wir für richtig halten, dass wir zum Beispiel ständig Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, ist die Werbeindustrie. Ungefähr 30 Milliarden Euro werden jährlich ausgegeben, um uns anzustiften, Dinge zu kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wenn meine Tochter Nike-Turnschuhe kauft, dann macht sie das nicht, weil sie von alleine drauf gekommen ist, dass es ein tolles Produkt ist, sondern weil Nike dafür jedes Jahr viele Millionen ausgibt, dass es ein Must-Have ist. Und die Werbung ist bis in jede Pore unseres Lebens vorgedrungen. Das ist mir klar geworden, als meine Johanna, meine ältere Tochter, mit dieser Sporturkunde, Fußballurkunde, zu Hause ankam. Die wurde in der Schule verliehen. Und als ich das sah, da dachte ich, mich trifft der Schlag. Der DFB und McDonald's gratulieren. Viele Eltern haben das gar nicht gemerkt, dass hier quasi der Kommerz die Werbung auch schon in Schulen Einzug gehalten hat. Das ist eine ganz unauffällige, bequeme Sache. Kaum einer regt sich darüber auf. Dabei hat offiziell Werbung an Schulen gar nichts zu suchen. Das ist im meisten Landesrecht sogar verboten. Trotzdem ist das überall die Praxis. Es gibt Werbematerialien oder sagen wir mal Bildungsmaterialien von RWE und Audi, die im Unterricht benutzt werden. Hier wäre der erste Ansatzpunkt, um Werbung einzuschränken. Andere bringe ich gleich noch andere Beispiele. Ein anderes systemisches Problem ist, dass wir Umweltzerstörung quasi staatlich bezuschussen. 57 Milliarden Euro sind ungefähr die staatlichen Einnahmen, auf die wir als Staat verzichten, weil wir Dinge bezuschussen, subventionieren. Und eines davon, nur eines von vielen, aber ein großer Betrag, ist die Entfernungspauschale, die Pendlerpauschale. Jährlich 6,5 Milliarden Euro an Steuereinnahmen lassen wir uns da durch die Lappen gehen, um die Menschen zu motivieren, noch mehr Auto zu fahren. Das ist ja die Logik, die dahinter steckt. Und was kann man machen mit diesem Geld? 6,5 Milliarden ist ungefähr genau der Betrag, der jährlich durch die Ticketeinnahmen für den gesamten Nahverkehr in Deutschland erzielt wird. Das heißt, man könnte mit den 6,5 Milliarden Euro den gesamten Nahverkehr deutschlandweit kostenfrei anbieten. Und dann merkt man mal, was für ein Steuerungspotenzial man hat mit dem Geld, wie man es einsetzt, beziehungsweise wenn man auf Geld verzichtet beim Steuererheben. Wir selbst sind natürlich auch ein Problem. Warum tun wir nicht, was wir für richtig halten? Wir neigen zur Expansion. Alles wird immer größer, schwerer, komfortabler. Wir bauen auch ständig neue Wohnungen, 250.000 jährlich. Also alle 4 Jahre 1 Million neue Wohnungen in einer Republik, die seit 30 Jahren von der Einwohnerzahl eigentlich stagniert. Wenn nicht sogar viele Städte schrumpfen. Alles immer größer, komfortabler und diese ganze Wohnfläche, die neu entsteht, also diese 250.000 Wohnungen jährlich, die müssen auch beheizt werden, der Zement muss hergestellt werden. Das ist ein Riesenproblem, dass quasi ein ganzer Teil der Effizienz in Gebäudetechnik, die investiert wurde, verpufft durch Expansion. Was kann man machen, mit diesem Problem umzugehen? Hier ist ein Lösungsvorschlag für ältere Menschen. Wenn die Kinder ausgezogen sind und man hat hohe Mietkosten, hohe Energiekosten, das kann auch eine Belastung sein. Da lautet der Vorschlag, hol dir ein paar junge Studenten rein, dann hast du schön gesellig, kannst dir die Energie- und Mietkosten teilen und dann womöglich helfen die dir auch noch beim Einkaufen. Diese Fahrzeuge hat neulich jemand beim Vortrag als Hausfrauenpanzer bezeichnet. 2,5 Tonnen Material, um in der Regel nur einen Menschen zu transportieren. Das macht manche polemisch. Habe ich neulich in einer Stadt fotografiert, hat jemand draufgeklebt. Eine Penisverlängerung wäre klimafreundlicher als dieses Angeberauto. Alle reden von Effizienz im Pkw-Bereich, aber der Treibstoffbedarf in der Republik steigt und steigt seit vielen Jahren. SUVs werden immer mehr verkauft, Kleinwagen werden immer weniger verkauft. Kühlschränke sind mittlerweile so groß wie mein Kleiderschrank zu Hause. Die können wir aber kaufen mit reinem Gewissen, steht da drauf A++. Und Fernseher sind mittlerweile so groß, dass man den empfohlenen Sitzabstand kaum noch einhalten kann. Da sagen ja manche, deswegen müssen die Wohnungen ja mal größer werden. Gibt es Stellen, wo man sagen kann, hier ist es jetzt genug? Und ich selbst habe immer darüber nachgedacht, überlegt mir so eine schöne Siebträger-Espresso, verchromte Siebträger-Espresso-Maschine zu kaufen. Aber immer auch damit gehadert. Einmal natürlich die Ressourcen, die in dem Produkt stecken, aber noch viel mehr. Jedes Jahr nochmal 200 Kilowattstunden Strom verbraucht. Das versaut ja meine ganze Bilanz. Aber trotzdem wollte ich es irgendwie haben. Und jetzt haben wir uns zu Hause entschieden, jetzt endgültig es bei der Espresso-Kanne zu belassen. Und Ich kann Ihnen sagen, dass ich es eigentlich jetzt hier genieße, an einer Stelle wenigstens einmal gesagt zu haben, ich habe ja auch ein Smartphone und all das, ja, ich mache ja bei allem mit, wenigstens an einer Stelle mal gesagt zu haben, so, hier mache ich jetzt nicht mit bei der Expansion, ich sage an wenigstens einer Stelle, hier ist es jetzt genug, das ist quasi mein tägliches Symbol dafür, das wenigstens an einer Stelle einmal geschafft zu haben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, eignen Sie sich ein ähnliches symbolisches Produkt an, wo Sie sagen, hier ist es jetzt genug, es fühlt sich gut an. Wir sind Verdrängungskünstler, wir sind immer noch bei dem Punkt, warum tun wir nicht, was wir für richtig halten? Ja, wir können sehr gut verdrängen, gut zu beobachten bei Hundehaltern. Jeder Hundehalter würde sofort sagen, also mein Tier, der Hund, der hat eine Seele, gar keine Frage. Häufig hängt ein Foto von einem Vierbeiner mit den anderen Familienmitgliedern an der Wand. Die gleichen Leute kaufen das billigste Fleisch im Supermarkt ein und nehmen damit martialische Tierhaltung in Kauf. Das nenne ich gelebte Schizophrenie. Ich möchte darüber keine moralische Debatte führen, weil das schlaft nur schlechte Stimmung. Ich will mit dem Beispiel aber illustrieren, dass wir es wunderbar hinbekommen, mit Widersprüchen zu leben. Ja? Und da kann ich noch so viele Broschüren drucken und Kampagnen machen, diesen Widerspruch, also da mal die Leute damit hervorzulocken, dass sie ihre Routine ändern, dass wir dadurch nicht gelingen. Nehmen wir mal unsere Ökos. Die wollen ja alles richtig machen. Hier ist eine Ökosiedlung in der Nähe von Hamburg. Und diese Baugruppe, die hat über alles beraten und haben auch vieles richtig gemacht. Nullenergiehäuser gebaut, Photovoltaik, vieles richtig gemacht. Die halten sich für die Speerspitze der Umweltbewegung. Ja? Hochmoralisch. Und bei der Gestaltung der Freifläche hat die Gruppe sich entschieden, die Wäscheleine, das sieht hässlich aus und haben sich alle einen Wäschetrockner angeschafft. Das sind unsere Ökos, die sitzen unter Heizpilzen, essen Bioessen. Die wohnen auch in einer Gegend, wo sie auf ein eigenes Auto angewiesen sind. Und ich habe da einige Freunde und Bekannte. Es ist leider so, die fliegen auch jedes Jahr. Und viele von denen fliegen alle 2-3 Jahre nach Australien oder in die USA. Sie tun es, weil sie es können. Wir wissen über viele Studien, je höher das Einkommen ist, auch bei den Ökos, desto größer ist der Naturverbrauch. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wenn selbst die, die das eigentlich wollen, die also ganz eindeutig für den Klimaschutz sind, wenn selbst denen das so unheimlich schwerfällt, das zu tun, was sie eigentlich wollen, wie sollen wir das von der breiten Öffentlichkeit erwarten? Das halte ich für absolut illusorisch. 6% des Strombedarfs der privaten Haushalte geht allein zu Lasten von Wäschetrocknern. Und wir sind auf dem besten Weg, amerikanische Verhältnisse zu kopieren. In Deutschland hatten die Haushalte mal zu 20% einen Wäschetrockner. Jetzt sind es 40. Und das nahm immer weiter zu, aber seit einigen Jahren stagniert das jetzt. Wenn Sie Ihren Nachbarn fragen, ob ihm der Klimaschutz egal ist, dann wird er oder sie zu 90%, das zeigen verschiedene Befragungen, sagen, Klimaschutz ist eine ganz wichtige Sache. Ich bin dafür. Und dann steigt er in sein Auto und fährt womöglich zum nächsten Flughafen. Warum? Weil sich jeder alleine denkt, was bringt er schon, wenn ich jetzt alleine verzichte? Alle anderen machen ja weiter wie bisher. Das hat doch gar keinen Effekt. Das ist ganz rational, alleine so zu denken. Das Problem ist, dass dieses, wichtiger Satz, individuell rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis führt. Weil wir insgesamt wollen wir ja nicht die globale Erwärmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die quasi den achtsamen Umgang mit Ressourcen verselbstständigt. Und jetzt mal ein kleiner Bezug zur Laudato Si. Der Papst beklagt da drastisch und eindringlich die Missstände in Sachen Umweltpolitik, Lobbyismus, Ungleichheit und vieles mehr. Und er fordert Politiker, Wirtschaftsbosse und auch uns Menschen auf, sich zu verändern. Und das geht alles daraus hervor. Und ich muss sagen, es ist wirklich auch faszinierend, dass ein Papst sich einmal so darüber über Umweltpolitik verbreiten würde. Und er macht auch zum Beispiel konkrete Vorschläge, beispielsweise, dass wir auf den Konsum von Plastik verzichten sollten, dass wir mehr Bus und Bahn fahren sollten. Das sind so konkrete Empfehlungen. Aber auf die entscheidende Frage liefert er keine Antwort, wie kommen wir dahin, dass wir das tun? Ja? Weil genau diese Appelle und so weiter, davon kann man meterweise Regale mit Büchern füllen. Man kann aber auch sagen, so, das ist ja auch gar nicht unbedingt die Aufgabe des Papstes, ganz konkret die Maßnahmen zu sagen. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass er quasi den Rückenwind jetzt schafft dafür, dass eine solche Politik notwendig ist, sagen wir auch spirituellen Rückenwind schafft. Man könnte aber auch sagen, er schafft eine spirituelle Grundlage für das Konzept der Ökoroutine. Weil ich schlage hier nämlich konkret Maßnahmen vor, wie sich Rahmenbedingungen so verändern können, dass sich der Prozess verselbstständigt. Und so fügt sich alles. Die Routinen, unsere Routinen ändern sich extrem schwer. Sie schließen zu Hause die Haustür ab und 5 Minuten später wissen sie nicht mehr, oh, habe ich wirklich abgeschlossen. Das geschieht unterbewusst. 95% unserer Tätigkeiten machen wir, ohne darüber nachzudenken. Kaufen Produkte quasi wie automatisch. Um diese Routinen zu verändern, das sieht man auch im MRT, ist unheimlich schwer. Da kommt man ganz schwer ran. Und was man machen kann, ist halt, die äußeren Umstände, das objektive Umfeld zu verändern. Beim Rauchen ist uns das gelungen. Vielen gar nicht so bewusst. Aber als ich 14 war, war es noch was ganz Normales, wenn Eltern im Auto geraucht haben und hinten saßen die Kinder drin. Das war normal. Heute gilt das fast als Körperverletzung. Wie kam das? Sind wir von alleine plötzlich vernünftig geworden? So war es nicht. Wir haben Tabak teurer gemacht, an der Preisschraube gedreht. Wir haben auch Kampagne gemacht und so weiter, aber es nicht dabei belassen. Wir haben schlimme Schockbilder jetzt auf den Verpackungen. Wir haben die Werbung angefasst, ein systemischer Faktor, den ich beschrieben habe. Werbeverbote sogar. Und wirklich kaum zu fassen, hier in den ganzen Kneipen, ich glaube in NRW ist es jetzt ja so, in den Kneipen darf nicht mehr geraucht werden. Auf dem Münchner Oktoberfest, im Schützenfestzelt oder im Festzelt darf nicht mehr geraucht werden. Und all diese Veränderungen der äußeren Rahmenbedingungen haben letztlich auch eine sozial-kulturelle Veränderung herbeigeführt und eine Veränderung unseres Selbstverständnisses, unserer Routinen. Und genau das, die Geschichte des Rauchens, zeigt im Grunde, wie durch politische Rahmenbedingungen sich etwas, ja, eine ganze Kultur verändern kann. Der Vorteil ist, dass es beim Klimaschutz viel leichter geht, voranzukommen oder Routinen zu verändern als unsere Rauchgewohnheiten. Wir haben hier zum Beispiel jetzt erkennbar die Vorgabe, wie effizient ein Neubau sein darf. Schon 1978 ging das los, und zwar, wie viel Energie darf es pro Quadratmeter Wohnfläche, wenn man neu baut, verbrauchen, also ein rechnerischer Wert. Und dann hat man diesen Standard, diese Vorgabe immer weiter verschärft. Ja? Und ab dem Jahr 2021 wird in der gesamten Europäischen Union jedes neu gebaute Haus ein Null-Energie-Haus sein müssen, weil es der Standard ist. Das ist geradezu faszinierend, dieser Fahrplan, der dahinter liegt, und dieser Prozess sich verselbstständigt. Übertragen auf das Nikotin- oder Tabakbeispiel wäre das ungefähr so, als würde man den Schadstoffgehalt einer Zigarette schrittweise so weit reduzieren, per Vorgabe, per gesetzliche Vorgabe, dass am Ende kein Schadstoff mehr drin ist. Das ist da nicht so ganz einfach, aber bei Energie geht das. Ja? Warum ist das so wichtig? Ich habe es im Grunde schon beschrieben, aber ich sage es mal in den Worten meiner Kollegin, die ich gefragt habe, nachdem sie ein Haus für 500.000 Euro gebaut hat. Dann meinte ich, die kommt aus der Klimaschutzabteilung. Sag mal, hast du denn eine solare Warmwasseranlage installiert? Dann sagte sie, nee, da fehlt am Ende das Geld. Ja, Kollegin aus der Klimaschutzabteilung, die nicht getan hat, was sie für richtig hält. Die für 50.000 Euro in die Badkeramik investiert hat, 25.000 Euro für die Küche, und dann fehlte am Ende das Geld. Ja, das ist das Problem. Jetzt ist es Standard. Es hat sich verselbstständigt. Bei Bauherrinnen und Architekten ist das jetzt mit einmal alles gar kein Problem. Man tut das, was der Standard ist. Und immer, also die ganzen KfW-Kredite und so weiter, die waren eigentlich nur dazu da, dass die Leute mehr gemacht haben als der Standard. Und ich bin manchmal auf Architektentagungen, da sagen die, ja, das machen 15-20% machen mehr als der Standard. Und an diesem Beispiel merkt man, dass das Konzept der Ökoroutine funktioniert. Was muss man noch machen? Man muss systemische Faktoren anfassen, wie halt die Werbeindustrie. Zum Beispiel könnte man in Gegenwerbung investieren. Wie hier vom Greenpeace-Magazin, langes Wochenende, kurzes Klima killen. Steht da drüber. Das ist eine Fake-Anzeige, stimmt natürlich nicht. Oder hier, Blödlunder, eine andere Gegenanzeige. Oder noch eine, there's a little M in everyone. Man könnte auch einen Trailer vor der Tagesschau ausstrahlen, wie diesen hier, der sich auch jetzt gegen einen, ja, wie soll man sagen, Fast-Food-Anbieter richtet. Und diese Werbemaßnahmen, so vor der Tagesschau, die könnten ja auch sein für E-Bike fahren und ähnliches mehr, die kosten viel Geld. Die kosten viel Geld. Wo soll das Geld herkommen? Naja, mein Gott, 30 Milliarden Euro gibt die Industrie für Werbung aus. Dann erheben wir eine Abgabe von 2%, dann hätten wir das Geld, um solche Kampagnen zu finanzieren. Man könnte auch Werbung verbieten, wie so großflächige Plakate hier in Sao Paulo. Das Stadtbild hat sich dadurch deutlich verändert und verschönert. Und was würde jetzt die Ökoroutine im Bereich Ernährung bedeuten? Ich habe hier einen ganz einfachen Vorschlag. Wir erhöhen die Standards in der Landwirtschaft über die nächsten 20 Jahre schrittweise auf den heutigen Öko-Standard in der Landwirtschaft. Also EU-Bio-Standard zum Beispiel. Und dann haben wir nach 20 Jahren Bio für alle in der gesamten Europäischen Union. Das ist ganz einfach. In Frankreich würden 70.000 Arbeitsplätze entstehen. Jetzt denken Sie, das kann ja nicht so einfach sein, sonst hätten wir es längst gemacht. Also erstens, das ist ein einfacher Vorschlag, er funktioniert. Aber natürlich schreien Monsanto und BASF da nicht Hurra. Begeistert sind noch nicht die Agrarkonzerne, die Fleisch exportieren wollen und vieles mehr. Aber das sind die einzigen, die benachteiligt sind. Das heißt aber auch, wir werden die Agrarwende nicht auf den Weg bringen, zusammen Hand in Hand mit den großen Konzernen. Das war bei der Energiewende auch nicht. Wir werden das nur schaffen gegen die Konzerne. Aber bei der Energiewende hat es ja auch geklappt. Deswegen hoffe ich, dass es auch hier funktioniert, weil bei den Landwirten, da ist das kein Problem. Ich habe im Januar passend zur Grünen Woche in der saarländischen Vertretung das Konzept vorgestellt. Und da waren sie, die Tierärzte, vom Bauernverbandvertreter, Vertreter vom Milchbauernverband. Ja, und da dachte ich, das wird ein heißer Abend, wenn ich jetzt mein Konzept vorstelle. Aber die haben eigentlich nur gesagt, okay, wenn der Wettbewerber in Frankreich und Holland die gleichen Bedingungen hat, dann ist das für mich eigentlich gar kein Problem. Im Gegenteil, dann können sie tun, was sie eigentlich für richtig halten. Diese Standards, die Logik der Standards ist wie, als wenn ein Wasserspiegel ansteigt und alle Boote hebt. Alle profitieren davon. Es gibt im Grunde keine Benachteiligten. Selbst die Konzerne werden am Ende profitieren, weil, wie wir jetzt bei den Erneuerbaren wissen, auch RWE kann mit erneuerbaren Energien durchaus Geld verdienen. Das Gleiche können wir in der Tierhaltung machen. Über 20 Jahre hätten wir artgerechte Tierhaltung in der gesamten Europäischen Union. Und wer von Ihnen hat zum Beispiel mitbekommen, dass ein Legehuhn mittlerweile doppelt so viel Auslauffläche hat wie im Jahr 2003? Hat kaum einer mitbekommen. Das Produkt an der Ladentheke hat sich verändert, ohne dass sich die Moral am Küchentisch verändern musste. Das ist die Faszination, die sich dahinter verbirgt, dass über 20 Jahre im Grunde 100% Bio- und artgerechte Tierhaltung möglich wäre und keiner würde es wirklich mitbekommen. Das ist manchmal wahrscheinlich sowieso das Einfachste in der Umweltpolitik, wenn die Leute es gar nicht mitbekommen. Was würde die Ökoroutine bei Tiertransporten heißen? Auch hier ein ganz einfaches Konzept. Im Moment dürfen die Viecher 29 Stunden am Stück transportiert werden. Das ist ein Skandal. Ökoroutine würde hier sagen, verschärfen wir die Standards, zum Beispiel jetzt anfänglich auf 16 Stunden Transportzeit, später auf 8 Stunden Transportzeit und dann kommen wir auch wieder langsam in Richtung regionale Produktion. Es ist ganz einfach. Ein anderer Vorschlag, also jetzt muss ich das noch hier einschieben, aus gegebenem Anlass, aber das sage ich sowieso manchmal, weil der Papst ist einer von den wenigen, der tut, was er sagt. Das muss man sich echt mal, kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was für eine symbolische Bedeutung das hat, dass er hier zwischen den ganzen Panzerkarossen, dass er also hartnäckig dabei bleibt, mit diesem kleinen Fiat da vorzufahren. Und in der Tat, Vorleben, das ist zwar keine harte politische Maßnahme, aber sehr, sehr bedeutsam. Und ich würde mir wünschen, dass zumindest die Abgeordneten der Grünen in Berlin zum Beispiel wenigstens Elektroautos sich die Gegend fahren lassen. Das wäre ein kleiner Anfang. Zu tun, was man sagt. Eine andere Botschaft der Ökoroutine, die etwas unbequemer ist, ich plädiere auch für Limits. Also nicht nur für Standards, sondern auch für Limits. Ja, warum? Ich habe beschrieben, alles ist auf Expansion ausgerichtet, alles wird immer größer, mehr. Also lautet die Lösung, absolute Grenzen einziehen. Was bedeutet das im Flugverkehr? Wir begrenzen die Zahl der Start- und Landung auf dem gegenwärtigen Niveau. Also wir nehmen niemandem etwas weg, aber wir hören jetzt auch auf mit der Expansion. Was müsste die Bundesregierung tun, um diesen Vorschlag umzusetzen? Sie müsste nichts tun. Sie baut einfach keine weiteren Start- und Landebahnen mehr und sie lässt keine weiteren Slots für Start und Landung zu. Nichts tun und schon wäre mein Konzept realisiert. Trotzdem ist es bisher Utopie. München zum Beispiel, der Flughafen, wird ausgebaut werden, andere auch. Und ich meine, wenn man sich selbst ernst nimmt beim Klimaschutz, ist hier ein Limit einzuziehen, das Mindeste, wofür man sich auch als Politiker stark machen sollte. Dafür brauche ich kein Szenario, keine Modelle berechnen, dass es nicht funktionieren kann, die momentane Expansion weiter fortzuführen. Das Gleiche gilt für den Straßenbau. Ich plädiere in der Öko-Routine, mit dem Straßenbau schlichtweg aufzuhören. Keine neuen Straßen, keine neuen Autobahnen, sondern wir lassen es bei dem Gegenwärtigen, was wir haben, und verwenden das Geld, was dann verfügbar ist, für die Sanierung der Brücken und der Erhaltung der Straßen. Das ist teuer genug. Und dann bleibt noch viel Geld über, um den Schienenverkehr zu stärken. Da fehlt das Geld. Man sieht hier unten links Deutschland, 50 Euro pro Kopf Ausgabe, in Österreich viermal so viel. Also es ist wirklich ein Peinlichkeitspreis, den wir hier verdient haben. Hier fehlt das Geld, was wir im Straßenverkehr verbraten. Und um 30% hat der Lkw-Verkehr in den letzten 15 Jahren zugenommen. Und laut Prognosen wird er um weitere 30% in den nächsten 15 Jahren zunehmen. Und was unsere Bundesregierung vorschlägt, hier als Vorschlag, quasi als Lösung, das kann man gar nicht so sagen, weil es ist mir fehlen die Worte dafür. Jedenfalls ist das Konzept, dass wir die Autobahn ausbauen und nochmal 3000 Kilometer Bundesstraße dazu bauen. Das ist quasi die Lösung. Es ist unmöglich, CO2 im Pkw-Bereich und auch Lärm und so weiter zu mindern bei einer solchen Expansion. Meine Mutter sagte immer, ja, Michael, was willst du machen? Die Straßen sind verstopft. Dann habe ich gesagt, ja, warum denn eigentlich? Weil die Unternehmen ihre Lager auf die Straße verlegt haben. Weil wir Kartoffeln aus Ägypten kaufen. Weil wir immer mehr Produkte aus Amazon einkaufen. Und weil selbst die Produktion einer einfachen Lasagne mittlerweile auf über 20 Nationen verteilt ist, womit wir ein System der organisierten Unverantwortlichkeit installiert haben, wo am Ende keiner mehr weiß, wer das Pferdefleisch reingemischt hat. Und wenn man alleine zum Beispiel jetzt meine Vorgabe umsetzt mit den Tiertransporten auf 16 und 8 Stunden, nicht, dann würde schon das wieder stärker in regionaler Produktion gehen und das würde die Straßen natürlich auch entlasten. Wir haben Autoroutine möglich gemacht durch unsere Investitionen in Infrastruktur. Wir können das auch wieder rückgängig machen, Beispiel liefere ich gleich. Das Konzept der Ökoroutine funktioniert. Auch hier wird es angewendet. Wir haben hier eine CO2-Vergabe für Pkw von 130 Gramm für die Flotte eines Herstellers. Und diese Vorgabe wird auf 95 Gramm im Jahr 2021 verringert. Und meine Vision ist, und ich habe jetzt heute gelesen, das ist auch die Vision von unserem Präsidenten und Manfred Fischedick, dem Vizepräsidenten, dass wir bis zum Jahr 2030 zu 100% emissionsfreien Fahrzeugen kommen. Das heißt, man würde Schritt für Schritt diesen Standard verschärfen und dann hätten wir emissionsfreie Fahrzeuge für alle in der gesamten Europäischen Union. Und dann gehen die Menschen zum Autohändler wie gehabt und kaufen sich ihr schickes, super teures Auto, wie zum Beispiel ein Tesla oder ähnliches. Wir werden jede Menge Symbole haben, wo jemand sich abgrenzen kann mit dem tollen Produkt, was er hat und um Anerkennung buhlen kann, weil eigentlich wollen die Menschen ja nur geliebt werden. Aber es werden halt alles emissionsfreie Fahrzeuge sein. Und so kann sich das verselbstständigen. Oslo sagt, ab dem Jahr 2019 dürfen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Innenstadt. Stellen wir uns mal vor, Hamburg, Berlin, Köln, München, diese Städte würden sagen, ab dem Jahr 2021 dürfen nur noch emissionsfreie Fahrzeuge in die Innenstadt. Da bräuchten wir keine Prämie mehr für Elektroautos, die würden sich von ganz alleine verkaufen, wetten wir? Norwegen, ein Land, das von Öl und Gas lebt, will ab dem Jahr 2025 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zulassen. China sagt, macht Vorgaben jetzt an BMW, VW und so weiter, wenn ihr eure Autos verkaufen wollt, müsst ihr so und so viel Prozent der Autos als Elektroautos verkaufen. Und jetzt wird die Branche wach. Die Bundesregierung hat den Fehler gemacht, weil sie keine Standards gesetzt hat, weil sie keine Vorgaben gemacht hat und der Autoindustrie vorgemacht hat, dass es immer so weitergehen kann wie bisher. Deswegen haben wir hier geschlafen. Und wir können von Glück sein, wenn die Autoindustrie hier noch einigermaßen den Anschluss nicht verpasst. Ich könnte dazu noch mehr sagen, aber ich muss weitermachen. Also Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Köln, stellen wir uns das mal vor. Ich würde mal vermuten, dass der empfundene Lärm sich hier nahezu halbieren würde. Es gibt zumindest Studien bei einigen Städten, wo das der Fall ist. Der Bremsweg halbiert sich, die Sicherheit erhöht sich, mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad. Die Schadstoffemissionen gehen zurück und allgemein erhöht sich die Lebensqualität in der Stadt. Diese kleine niedliche Maßnahme, ich schlage hier also in der Ökoroutine vor, dass die Kommunen selber entscheiden können, wo 50 gefahren wird und dass 30 erstmal die Regelgeschwindigkeit wird. Wer jetzt, also eine Stadt, kann ich einfach festlegen an Hauptstraßen, dass da nur Tempo 30 gefahren wird. Das darf sie nicht selber entscheiden, das ist kompliziert. Das möchte ich erleichtern. Der Effekt wäre enorm. Dies ist eine Busspur. Und auch an diesem Beispiel lässt sich sehr schön das Konzept der Ökoroutine erklären. Mein Onkel ist vom ländlichen Raum jeden Tag in die Innenstadt gefahren, zu seinem Dienstsitz als Polizist. Und dann hat man eine Busspur eingeführt in der Stadt. Und er stand dann da mit seinem Wagen so ein bisschen im Stau, weil man eine Pkw-Spur dafür zurückgebaut hat. Ja, da war der Anfang ziemlich sauer, weil das hat sich so gestaut, nicht? Und an ihm rauschte der Bus dann so vorbei. Dann hat er sich 3 Wochen angeguckt, dann ist er in den Bus gestiegen. Dann hat er seine Autoroutine geändert. Von alleine hätte der es nie gemacht. Wenn die Ticketspreise billiger geworden wären, hätte der es nicht gemacht. Aber als er dann gesehen hat, dass der Bus schneller ist, hat er seine Autoroutine geändert und dann hat er gemerkt, ja, ist ja total praktisch. Jetzt steht der Wagen zu Hause, wir können den Zweitwagen einsparen und vieles mehr. Ja. Und dann merkt man, dass solche strukturellen Faktoren natürlich dann letztlich auch Verhalten beeinflussen. Aber umgekehrt wäre das nicht gelungen. Da hätten wir noch so viele Kampagnen finanzieren können. Man könnte auch Parkplätze zurückbauen, so wie Zürich und Kopenhagen das gemacht haben. Jedes Jahr 2% Parkplätze zurückbauen und dann ändern die Menschen ihre Autoroutine, wenn sie nicht mehr so schnell einen Parkplatz finden. Das muss natürlich langsam geschehen. Es ist immer eine Fahrplanlogik, die in der Ökoroutine innewohnt. Man bekommt dafür etwas zurück. Wenn Sie hier in Köln Parkplätze, zumindest die offenen Parkplätze, zurückbauen und begrünen, ist so viel fröhlicher so. Also, weil es ist was Fröhliches. Es ist was Fröhliches, wenn wir mehr Grün haben in der Stadt. Hier die Aktion Verkehr macht immer wieder über Wochenendaktionen den Bürgern klar, ja, hier könnt ihr Lebensqualität zurückgewinnen, wenn wir uns gegen die Blechverschmutzung unserer Städte zur Wehr setzen. Es lohnt sich, sich dafür zu engagieren. São Paulo. Mit einer Autobahn, Straße, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt eine Straße in Deutschland gibt, die so stark befahren ist wie diese. Und die sieht jetzt so aus. Man hat Lebensqualität in die Stadt zurückgeholt. Man hat etwas zurückgebaut. Exnovation nennen manche das. Natürlich haben da die meisten gesagt, das geht nicht. Aber dann ging es doch. Und dann hat neulich jemand beim Vortrag gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Verkehr geblieben? Gute Frage. Natürlich hat man das in ÖPNV verbessert, aber man hat da nicht jetzt irgendwelche Tunnel gebuddelt für die Straßen. Ja? Nein, Verkehr, so wie Verkehr entsteht, kann er auch wieder verschwinden. Wir haben durch den Bau von Straßen Wege und Reisezeiten immer weiter verkürzt und die Leute animiert, Wege mit dem Auto zu bestreiten, die sie vorher nicht mit dem Auto zurückgelegt haben. Und so rückabwickeln sich Entscheidungen auch mit der Zeit. Mit der Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Im Winter, da sieht man immer sehr gut, wie ernst es den Politikern mit der Förderung des Radverkehrs ist. Alle Politiker sind ja dafür. Das kann man also wirklich in allen Zeitungen lesen. Aber im Winter sehen die Radwege dann meistens so aus und jeder Autofahrer weiß dann, also spätestens im Winter bin ich doch auf mein Auto angewiesen. In Kopenhagen werden zuerst die Radwege geräumt und dann die Straße. Ich träume von dem Tag, dass das mal in Deutschland passiert, dass zumindest gleichzeitig geräumt wird, also nicht nur symbolisch, sondern richtig. Und in Kopenhagen ist das ein Zeichen der Wertschätzung. Die Radfahrerinnen dort, die haben das Gefühl, sie werden in Kopenhagen gewertschätzt. Und diese, neben vielen anderen Maßnahmen in Kopenhagen, haben dazu beigetragen, dass sehr, sehr viele Menschen dort mit dem Fahrrad fahren. Ich würde mal grob schätzen, dreimal so viele wie hier in Köln. Das Motto dafür lautet, das haben die Kollegen mal beim Fahrradrennen getragen, Burn Fat, not Oil. Das ist in der Tat genau das richtige Motto. Man tut was für die Gesundheit. Und überhaupt wird das Fahrrad als Verkehrsmittel ja völlig unterschätzt. Ich selbst transportiere immer größere Einkäufe mit unserem ehemaligen Kinderanhänger. Da könnte man immer noch Kinder transportieren, aber... Und das mache ich nicht jetzt für den Klimaschutz, das Richtige tun. Das ist eine schlechte Motivation. Ich mache das, weil ich die Bewegung brauche. Bewegung ist kein Opfer. Ich tue mir damit selbst einen Gefallen. Alles eine Frage der Haltung. Und naja, was könnte blöder sein, als mit dem Auto zum Fitnesscenter fahren und sich dort auf ein Trimmlichtfahrrad zu setzen? Hier eine Anzeige aus Zürich. Man lernt ja schon früh, dass man in der Stadt mit dem Auto nicht vorwärts kommt. Zürich macht eine ganz ambitionierte Politik für den Nahverkehr und für die Radverkehrskonzepte. Im Strom ist Ökoroutine bereits Realität. Wieder ein Beispiel, wo man sagen kann, es funktioniert. Dieser Penny, der hat keine Photovoltaik auf dem Dach aus Altruismus. Altruismus ist kein Geschäftsmodell. Er hat das gemacht, weil das Bauamt ihm das abverlangt hat. Und weil wir ein Gesetz haben für erneuerbare Energien, dass es sich sowieso lohnt, für den Penny das zu machen. Die strukturellen Vorgaben waren das Entscheidende. Ganz wenige Menschen, die ich treffe, wissen, dass die Elektrogeräte, die sie hier beim, hier gibt es wahrscheinlich um die Ecke irgendwo einen Saturn oder Mediamarkt, alle Geräte, die man da kaufen kann, haben einen Standby-Verlust von maximal einem halben Watt. Standby-Verlust ist also, sie schalten im Fernseher mit der Fernbedienung aus. Dann ist er ja gar nicht ganz aus, sondern nur scheinbar aus. Und all die Geräte, die nur scheinbar aus waren, haben früher locker 20, 30, manchmal 40 Watt verbraucht, wenn sie scheinbar aus waren. Das hat ungefähr, ich schätze, so 10 Kohlekraftwerke alleine dafür gebraucht, für diese Verluste, also Energie, die einfach verpufft ist. Wir haben über 10 Jahre die Menschen versucht zu überzeugen, auch mit Energieberatern, Verbraucherberatung, achtet beim Kauf auf diesen Standby-Verlust. Worauf haben die Menschen beim Kauf geachtet? Auf die Größe des Fernsehers, auf die Auflösung, aber nicht auf diesen kleinen Kiki-Effekt. Jetzt hat sich das verselbstständigt. Das Produkt an der Ladentheke hat sich verändert, ohne dass der Kunde da seine Moral verändern musste. Das ist die Quintessenz, dass das funktioniert. Beim Staubsauger genau das Gleiche. Es gibt viele Produkte mittlerweile, wo sich die Standards verändert haben. Ein Staubsauger mit 700 Watt war vor einigen Jahren unverkäuflich, weil der Kunde gedacht hat, viel hilft viel. 2000 Watt war das Minimum, was man haben musste. Obwohl das Gerät genauso gut saugt, aber das hätte man den Leuten nicht erklären können. Die Hersteller haben sich quasi auf Druck der EU zusammengesetzt und einen gemeinsamen Standard verabschiedet und jetzt geht es. Jetzt haben alle Geräte maximal noch 700 Watt Verbrauch. Im Konsumbereich habe ich auch einen ganz einfachen Vorschlag. Wir verlängern die Garantiezeiten, zum Beispiel für Kühlschränke, auf 15 Jahre. Vom Gesetzgeber. Formal wäre das ohne Probleme möglich. Ich treffe jetzt immer häufiger im Bekanntenkreis Leute, die mir erzählen, dass ihr Kühlschrank schon nach 8 Jahren kaputt ist. Ja, meine Güte, das ist noch gar nicht so lange her, da haben die Kühlschränke 20 Jahre gehalten. Das war schon eher ein Problem, dass sie so lange gehalten haben. Ja? Und jetzt werden schon solche Geräte nach 8 Jahren, sind die schrottreif, Geschirrspüle und so weiter, es geht wahnsinnig schnell. Wenn der Gesetzgeber eine solche Garantie abverlangen würde, ich garantiere Ihnen, dann würden die Geräte auch wieder so lange halten. Es ist unfassbar einfach. Es schadet zwar dem Wirtschaftswachstum, aber es ist unfassbar einfach. Und jetzt machen wir mal ein Rechenbeispiel. Wir stellen uns mal vor, dass die Garantie für unsere Handys von 2 auf 4 Jahre erhöht würde und dass die Hersteller auch für die Software und so weiter dafür sorgen müssen, dass das also über 4 Jahre alles läuft. Und das, natürlich muss er dafür sorgen, dass Ersatzteile da sind und so weiter. All das, das koppelt sich quasi an der Garantie. Und dann nehmen wir einmal an, dass die Leute ihre Handys doppelt so lange nutzen würden wie vorher. Also zum Beispiel vielleicht 1,5 Jahre, jetzt 3 Jahre. Das würde den Ressourcenverbrauch für Handys halbieren. Diese ganz einfache politische Maßnahme. Ich liebe einfache Vorschläge. Jetzt kommen bestimmt einige an und sagen, der Kopatz, der will ja die Ökodiktatur. Und das leitet jetzt so sanft die Schlussrunde ein. Nein, ich bin Ökodemokrat, aber ich habe mir über den Liberalismus und den Eingriff in die Freiheitsrechte, da habe ich mir viel Gedanken gemacht. Und ich habe mir gedacht, was ist eigentlich mit den Freiheitsrechten der Kinder meiner Kinder, der heute ungeborenen Menschen? Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, dann könnte man die Annahme haben, dass vielleicht die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen etwas eingeschränkt werden. Und wenn man Liberalismus in dieser Perspektive bedenkt oder durchdenkt, dann kriegt das eine ganz andere Perspektive, dann könnte die FDP die Partei der radikalen Umweltpolitiker werden. Können Sie sich ja noch überlegen. Wenn man sich das mal klar macht, selbst die Anschnallpflicht ist ein Eingriff in meine Freiheitsrechte. Und trotzdem hat dieses einfache Bußgeld dazu geführt, dass innerhalb von 2 Jahren die Zahl der Verkehrstoten sich um 10.000 jährlich verringert hat. Ich würde mal sagen, es hat sich gelohnt. Sie bleiben bei Rot vor der Ampel stehen. Das ist ein Eingriff in ihre Freiheitsrechte. Viele von uns sind ja Zwangsmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und trotzdem ist genau dieser Eingriff in die Freiheitsrechte, ob bei der Krankenkasse, genau dazu geeignet, dass die Menschen überhaupt ihre Freiheitsrechte später ausüben können. Ich sag mal so, wenn man mal alle Regeln und so weiter, die uns umgeben und Standards, wenn man das alles mal aufsummiert, nicht? Alleine, ich sag mal, wenn Sie morgens aufstehen, der Wecker klingelt, der ist schon zertifiziert, Sicherheitsprüfung hat er hinter sich, die Kunststoffe, die hier verwendet werden, alles über Standards und so weiter festgelegt, dann gehen Sie zum Toaster, da steht auf der Packung schon drauf, wie viel Kalorien das hat und so weiter, alles normiert, Standards, wohin Sie schauen, bevor Sie auf der Arbeit sind, sind Sie schon mit hunderten Normen und Standards konfrontiert worden und was weiß ich, unzähligen Regeln. Nehmen wir mal alleine den Weg auf der Straße bis zur Arbeit. Ich sage mal einen pathetischen Satz. Die Geschichte der Zivilisation ist auch eine Geschichte der Entwicklung von Regeln. Das gehört zu einer Demokratie dazu, wie das Atmen ist. Ist was ganz Normales. Ich will damit nicht jetzt jedes kleine Mini-Gesetz und Bürokratie in Schutz nehmen. Das heißt aber auch, dass das Konzept der Ökoroutine mit seinen Vorgaben und Regeln und Standards, wie es argumentiert, absolut kompatibel ist mit dem, was wir sowieso haben und dass viele der Vorschläge sogar viele gesetzliche Dinge vereinfachen würden. Man kann sich auch mal fragen, was ist mit den Freiheitsrechten derjenigen, die zum Beispiel in der Nähe eines Flughafens leben? Was ist mit den Freiheiten derjenigen, die an einer stark befahrenen Straße leben? Ich würde mal vermuten, dass in den meisten Stadträten keine Politiker sitzen, die an einer stark befahrenen Straße wohnen. Man könnte auch mal mutmaßen, was ist mit den Freiheitsrechten derjenigen, die mit dem Fahrrad in einer Stadt verunglücken. Diese Ghostbikes, die stehen überall dort, wo Fahrradfahrer tödlich verunglückt sind. In meiner Heimatstadt alleine letztes Jahr 3 tote Radfahrer. 4.000 Tote im Jahr im Straßenverkehr, 70.000 Schwerverletzte. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das steht in der Verfassung. Man könnte sagen, es wird hier doch ziemlich arg missachtet. Schadet es also, die Politik soll die Richtung vorgeben, hin zur grünen Marktwirtschaft, ja, aber auch hin für Standards und Limits. Aber zugleich brauchen wir auch Bürgerinnen und Bürger, die genau diesen Richtungswechsel einfordern. Politik macht den Unterschied. Hier ist Emilia, meine jüngere Tochter, vor einer Windkraftanlage, die ungefähr 20 Jahre alt ist. Und nur 50 Meter daneben steht diese Windkraftanlage, die ungefähr 10-mal so viel Strom erzeugen kann. Und das geschah nicht von allein. Politik hat die Rahmenbedingungen gesetzt, dass es sich lohnte zu investieren. Nämlich das Gesetz für erneuerbare Energien. Und dann haben die Bundesbürger investiert und dann haben die Ingenieure die Technologie weiterentwickelt, weil sie wussten, es lohnt sich. Dieses Gesetz für erneuerbare Energien hat in Aachen seinen Anfang genommen. Mit dem sogenannten Aachener Modell, die sogenannte Einspeisevergütung im Mikrokosmos Aachen, ein kleiner Verein hat das erkämpft. Und dann hat man eben nicht den Fehler gemacht, es bei diesem kleinen, niedlichen Projekt zu belassen, sondern man hat daraus ein Bundesgesetz 1990 die erste Einspeisevergütung für Windkraft. Übrigens unter Rex Roth, einem FDP-Wirtschaftsminister. So viel Fairness muss sein. Und 1998 wurde daraus das EEG, das wir heute kennen. Dass die Welt verändert hat, das kann man wirklich sagen, ein Drittel der Stroms in Deutschland wird mittlerweile erneuerbar bereitgestellt, hätte sich niemand vorstellen können, auch nicht am Wuppertal-Institut. China, USA, Brasilien, Russland, alle Länder investieren in erneuerbare Energien. Das haben wir hier in Deutschland ausgelöst, haben im Grunde die Aachener ausgelöst und Mit dem Beispiel will ich zeigen, dass beides zusammengehört. Die große Politik da oben, aber auch unser Engagement vor Ort. Dinge auszuprobieren vor Ort und zu zeigen, dass es geht, das ist nach wie vor das Maß aller Dinge. Und was wir brauchen, ist halt auch Widerstand. Man kann sagen, dass das EEG, die Energiewende, ihren Anfang genommen hat in der Anti-AKW-Bewegung. Und wenn in Berlin, gleich nach meinem Vortrag in der saarländischen Vertretung, in der zur Grünen Woche, bin ich am nächsten Tag zur Demonstration gegangen mit dem Titel "Wir haben es satt". Und da sind 20.000 andere Menschen gewesen, die die Zustände in der Agrarindustrie beklagt haben, die also Widerstand geleistet haben gegen die Zustände. Und genau das brauchen wir. Widerstand. Widerstand gegen die Zustände in der Agrarindustrie. Widerstand gegen die Macht des Geldes, also gegen die Finanzwirtschaft, die Zustände. Widerstand gegen die Werbeindustrie. Widerstand ja auch gegen die Macht der Dummheit. Und Widerstand dagegen, leichthin zu sagen, es ist doch egal, es kommt doch auf mich nicht an. Nichts ist egal, nur auf Sie kommt es an. Vielen Dank fürs Zuhören.